Halleluja. Das ist, was mich total fasziniert und total begeistert. Wir spüren, dass der Herr einen Aufbruch in Europa vorhat. Wir spüren diesen Zeitpunkt, diesen Zeitraum, diesen Kairos Gottes, dass jetzt der Punkt ist, wo Gott etwas Neues für unseren Kontinent tun möchte, wo Gott etwas Neues für unser Land, auch für unsere Stadt Berlin tun möchte. Und ich bin so begeistert, weil ich auch spüre, dass wir mit unserem Tag- und Nachtgebet da genau in etwas hineinstoßen, was der Herr bereits angestoßen hat, was bereits läuft. Ich bin so begeistert, dass wir Teil dessen sein können. Ganz unabhängig davon, ob du mitfastest oder nicht. Wenn du mitfasten willst, kannst du dich hier einklinken. Du hast die Internetadresse gesehen. Aber mich begeistert eben, dass wir mit dem, was wir hier tun, uns einklinken in den Strom Gottes, in etwas, was Gott für uns, für unser Land, auch für diese Stadt Berlin vorbereitet hat. Und es ist etwas, wofür ich eigentlich mein ganzes Christenleben lang schon bete. Ich habe immer gebetet von Anfang an, Herr, lass uns Erweckung in unserem Land sehen. Deutschland ist so dürr, Europa ist so dunkel, lass uns Erweckung sehen. Gott, wann ist die Zeit? Wann ist die Zeit, dass du kommst und dass du unser Land, unseren Kontinent besuchst? Wir schauen sehnsüchtig in andere Nationen hinein, wir schauen sehnsüchtig nach Afrika und Asien, wo viele Dinge passieren und wir sehen, dass in Europa so wenig passiert. Und deswegen begeistert mich so eine Botschaft, dass ich sehe, Gott hat uns nicht vergessen. Gott macht sich auf. Gott ist dabei, Dinge zu bewegen und er benutzt uns dazu. Er benutzt dich und mich dazu. Er benutzt unser Tag- und Nachtgebet dazu, dass wir uns in diesen Strom Gottes mit einklinken. Und ich bin sehr begeistert, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit in diese Gemeinde gekommen sind, weil das so sehr auf unserem Herzen ist, diese Dinge in Realität zu sehen. Und uns ist auch sehr bewusst, dass wir wissen und spüren, das alles geschieht nicht ohne Gebet. Das regnet nicht einfach vom Himmel. Das wird nicht einfach irgendwie peng eines Tages da sein, sondern das passiert, wenn das Volk Gottes sich demütigt und betet und vor seinen Gott kommt und sich Zeit dafür nimmt und in Ausharren und in Beharrlichkeit vor Gott ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Tag- und Nachtgebet initiieren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir tatsächlich Tag und Nacht beten. Manchmal höre ich so von Leuten, die sagen, naja, muss das denn sein? Gott weiß doch, um was es geht. Und Gott kennt doch unsere Anliegen, er kennt doch unsere Bedürfnisse. Reicht es nicht, wenn wir einmal beten und dann glauben wir, dass wir es empfangen haben? Und Jesus hat ja auch selber gesagt, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, die glauben, um ihrer vielen Worte willen erhört zu werden. Müssen wir Gott irgendwie zu Tode reden? Es gibt im amerikanischen Senat so eine Einrichtung, die heißt Filibuster. Das kommt aus der römischen Zeit, das nennt man Ermüdungsrede. Da wird dort so lange geredet und in den Hintergründen, im Hintergrund die Fäden gezogen, bis bestimmte Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen werden. Und manchmal denke ich, ja, wir müssen Gott nicht mit unseren Gebeten ermüden. Wir müssen nicht so lange auf ihn einreden, bis wir ihn letztendlich überzeugt haben, doch endlich das zu tun, was sowieso sein Wille ist. Das brauchen wir nicht. Gott weiß, was er möchte. Gott kennt seine Pläne und wir klinken uns in diese Pläne ein. Und dazu ist es notwendig, dass wir das Tag und Nacht tun. Das ist einfach notwendig. Wir sehen es in vielen anderen Nationen. Wir sind regelmäßig in Israel und dort kommen wir zusammen mit vielen Menschen, auch vielen Gebetsleitern und wir hören aus all den muslimischen Ländern von überall her, dass dort hunderte von Gebetshäusern, hunderte von 24-Stunden-Gebetsaktionen laufen und sie sagen, die Dinge, die wir in unserem Land sehen wollen, die geschehen und die kommen durch Gebet. Die kommen durch beharrliches Gebet, die kommen nicht von selber und unser Gott hat uns gerufen und wir müssen Teil dessen sein und so ist es auch in Berlin. Lieben, Berlin ist eine Stadt, in der es so wenig Christen gibt. Wir haben gerade gestern mit einigen Pastoren zusammengesessen und haben uns Statistiken angeguckt aus der Hertie-Studie und von anderen. Und da sieht es nicht gut aus. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist es schön. Einer der Pastoren hat gesagt, naja, wenn du angeln willst, dann gehst du ja auch nicht irgendwo hin, wo es keine Fische gibt, sondern du gehst dahin, wo die Fische sind. Und ich sage euch, wir sitzen hier in Berlin in einer Aquakultur. Hier sind so viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wir sind hier genau richtig. Und dafür, ihr Lieben, müssen wir beten. Und ich möchte euch heute etwas aus dem Alten Testament vorlegen, von dem ich glaube, dass es auch Teil dessen sein wird, was uns so in diesem Tag und Nacht bewegt und was wir auch beachten müssen. Christoph hat schon einige Male so darauf hingewiesen. Ich will heute nochmal besonders in diesen Aspekt der Beharrlichkeit hineingeben. Du findest an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament Geschichten, Hinweise, Bibelverse, die etwas zu diesem Thema Beharrlichkeit und Geduld zu sagen haben. Wir kennen viele Aussagen in den Briefen, wo wir aufgefordert werden, am Gebet anzuhalten, dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben, geduldig darin zu sein. Und darüber möchte ich euch heute so einige Gedanken weitergeben. Ich möchte sprechen über die Helden Davids. Die kennt ihr vielleicht. Es ist die Rede von drei Männern. Ich lese mal aus dem 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 8 bis 12, so im Zusammenhang, damit wir verstehen, um was es geht. 2. Samuel 23, die Verse 8 bis 12. Und hier folgen die Namen der berühmten Helden Davids. Jishbaal oder Josheb-Baschebet, wie er auch genannt wird, aus der Sippe Hachmoni, war der Anführer der 30 Helden. Er kämpfte mit dem Speer gegen 800 Feinde und er stach sie alle in einer einzigen Schlacht. An zweiter Stelle steht Eliasa, der Sohn von Dodo aus Ahoach. Er war einer der drei, die David damals bei sich hatte, als die Israeliten die Philister zum Kampf herausforderten, die Philister jedoch zum Angriff übergingen und die Männer von Israel sich zurückzogen. Eliasa aber hielt stand. Er räumte unter den Philistern auf, bis sein Arm erlahmte und die Hand sich um den Schwertgriff zusammenkrampfte. Und so schenkte der Herr damals den Israeliten einen großen Sieg. Sein Beispiel ermutigte die Männer von Israel wieder vorzurücken, aber es gab nur noch Beute einzusammeln. Der dritte war Shammah aus Hara, der Sohn von Age. Als die Philister auf einem Linsenfeld bei Lehi gegen die Israeliten kämpften und die Männer Israels flohen, stellte er sich mitten auf das Feld, hielt im Angriff stand und schlug die Philister zurück. Und so schenkte der Herr den Israeliten einen großen Sieg. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und die Geschichten aus dem Alten Testament, die sind für uns neutestamentliche Gläubige als ein Beispiel gegeben, sind dazu gegeben, dass wir daran lernen. Ich möchte nochmal sagen, ihr Lieben, wenn wir uns diese Dinge anschauen, wenn wir über Kampf, über Schlacht, über Krieg und so weiter reden, dann ist ganz klar, wir reden nicht gegen einen Kampf gegen Menschen. Im Neuen Testament hat sich dieser Kampf vollkommen verändert. Ihr wisst, dass wir davon reden, dass wir gegen geistliche Mächte, gegen die Mächte der Finsternis antreten und nicht gegen Menschen. Selbst wenn Menschen sich manchmal von finsteren Mächten missbrauchen lassen. Wir kämpfen gegen den Feind, gegen seine Helfershelfer, gegen die Dämonen und niemals gegen Menschen. Was ist mit diesen Helden Davids? Das sind drei ganz interessante Typen. Das waren Männer, die waren in Israel total bekannt. Hier steht ja, das waren die berühmten Helden Davids. Also da gab es 30 Leute, die offensichtlich Vorkämpfer waren, 30, so wie die glorreichen 7, nur 30. Und dann gab es unter ihnen nochmal drei, die ganz besonders hervorstachen, so wie die drei Musketiere. Ja? Und wenn die kamen, die kannte jeder. Im Volk Israel kannte die jeder, auch die Feinde kannten die, da kommen wir gleich drauf. Und wenn die irgendwo in die Stadt einkamen, dann war das so, boah, die drei. So, oh, da sind die drei. Ja, die kleinen Jungs, die waren total begeistert und die anderen waren total dankbar, weil das so treue Kämpfer für den Herrn und für das Volk waren. Die waren total bekannt und die waren geliebt im Volk und jeder wusste, was die getan hatten. Jeder kannte die. König David, selber ein Krieger. König David ist einer der, sagen wir mal, prominentesten Könige im Alten Testament. Unter seiner Herrschaft erreichte das Land die größte geografische Ausdehnung. Er war jemand, der viele Schlachten geschlagen hat. Er war aber auch jemand, der Gott kannte, der angebetet hat. Er war ein Anbeter, ein Beter. Er hat etwas von Vergebung verstanden, was er auch viele Male nötig hatte und auch in Anspruch genommen hat. Und er kämpfte diese Schlachten nicht alleine, sondern er hatte Männer dabei in seiner Truppe, die selber an Rang und an dem, was sie taten, ihm in keiner Hinsicht nachstanden. Er konnte das nicht alleine tun und er brauchte diese treuen, ich will mal heute sagen, wir würden heute sagen Mitarbeiter. Und lass uns diese drei Männer kurz anschauen. Das ist sehr interessant und hat auch etwas mit uns und mit unserem Gebet zu tun. Da war einmal der Jishbaal oder der Josheb-Baschebet, wie er auch genannt wird. Und wir sehen, dass dieser Mann hinging, der war der Anführer dieser 30 und er kämpfte mit dem Speer gegen 800 Feinde und er stach sie alle in einer einzigen Schlacht. Und ich dachte, wow, der war ausdauernd. Wir müssen verstehen, der hatte keine automatischen Waffen oder sowas, sondern der hatte ein Schwert. Und mit diesem Schwert hat er 800 seiner Feinde auf einmal besiegt. Und er ist nicht hingegangen und hat gesagt, so nach 400, oh, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Jetzt ganz schön, ich habe ganz schön was geleistet. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann komme ich wieder oder mache morgen weiter. Sondern er tat das in einer einzigen Schlacht. Und ich habe mich gefragt, warum hat er das gemacht? Warum war das so wichtig? Und ich habe verstanden, wenn er diese 800 nicht auf einmal erschlagen hätte, dann hätte der Feind Zeit gehabt, sich neu zu formieren und neu gegen Israel anzurennen, hätte möglicherweise die Oberhand in dieser Schlacht gewonnen. Und so gibt es strategische Gründe, warum wir ausdauernd und beharrlich sein müssen. Es gibt strategische Gründe. Es gibt auch bestimmte strategisch wichtige Zeiten, ein Kairos Gottes, so wie wir gerade gehört haben, wo wir uns zusammenstellen müssen und sagen, okay, und wir bleiben an dieser Sache dran und gehen nicht weg. Wir hören oftmals viel zu früh auf, für die Dinge zu beten, die uns wichtig sind und die wir vom Herrn auch erbeten. Ich glaube, dass wir dadurch viele Male Dinge verpassen. Gerade wenn es um die Errettung von Angehörigen oder so geht, das sind oftmals Dinge, die über viele Jahre gebetet werden müssen. Nicht immer, es geht auch oftmals schneller, aber ich habe gerade kürzlich die Geschichte von jemandem aus einer Gemeinde gehört, die hat für ihren Mann, ich weiß nicht, etwa 20 Jahre oder so gebetet, bis der sich bekehrt hat. Und dann so vor ein paar Monaten, dann kam der Pastor und sagte, hey, weißt du, wer sich bekehrt hat? Der hat sich gestern Morgen im Gottesdienst bekehrt. Der ist einfach nach vorne gegangen und hat gesagt, er gibt sein Leben Jesus. Und die Frau hat 20 Jahre für den gebetet. Halleluja. Und das zeigt mir, dass Beharrlichkeit so wichtig ist, dass das so wichtig ist, dass wir an den Dingen dranbleiben, dass wir nicht zu früh aufgeben. Und es gibt auch in deinem Leben, im Leben der Gemeinde und im Leib Christi weltweit, wie wir gehört haben, solche Zeiten, in denen der Herr uns etwas zu tun aufgibt und wir es tun müssen. Und so tun wir es auch in unserem Tag- und Nachtgebet. Wir bleiben an den Dingen dran, die Gott zu uns gesagt hat, und wir sind darin beharrlich. Der zweite, den wir hier sehen, das ist der Eliasar, auch ein ganz interessanter Mann. Er war einer der drei, die David damals bei sich hatte, als die Israeliten die Philister zum Kampf herausforderten. Die Philister jedoch zum Angriff übergingen und die Männer von Israel sich zurückzogen. Also sie waren in einer Schlacht und sie haben gesagt, okay, wir greifen die Philister an. Und die haben einfach den Spieß umgedreht. Die haben gesagt, ach, weißt du was? Wir haben jetzt keine Lust mehr, uns immer von den Israeliten verfolgen zu lassen. Wir machen das mal anders. Wir gehen jetzt mal zum Gegenangriff über. Und die Männer von Israel mussten sich zurückzogen. Und von Eliasar wird ein Satz gesagt. Eliasar aber hielt stand. Der blieb einfach stehen. Der hat gesagt, nichts, niet, gibt's nicht. Ich bleibe hier. Und solche Zeiten, ihr Lieben, gibt es in unserem persönlichen Leben, das wirst du selber besser wissen als ich. Es gibt Zeiten in deinem Leben, wo du den Angriffen des Feindes einfach standhalten musst, wo du stehen bleiben musst, weil der Feind kommt und er will uns bedrücken, er will uns angreifen, er will mit Entmutigung, Bedrückung, Armut, Mangel, Selbstmitleid, Krankheit und so weiter uns bedrängen und uns dazu verleiten, dass wir uns in irgendeiner Form zurückziehen. Das sind Zeiten, wo wir stehen bleiben müssen. Petrus hat gesagt, dass wir nüchtern sein sollen, dass wir wachen sollen, weil der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er sagt hier, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Widersteht ihm standhaft. Gebt ihm keinen Raum. Geht nicht von dem Feld weg, das Gott euch gegeben hat. Weil ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Es gibt auch so ein Standhalten im Leben der Gemeinde, das habe ich auch in der Gemeinde erlebt, wo wir viele Jahre waren. Wenn wir merken, dass der Feind gegen die Gemeinde vorgeht, wenn wir merken, dass Geschwister bedrückt werden durch Entmutigung, durch Bedrückung, Sinnlosigkeit, Krankheit und so weiter, dann ist es nicht die Zeit, sich irgendwie zurückzuziehen, sondern dann ist es Zeit, die Reihen zu schließen und sich zueinander zu stellen und zu sagen, okay, und ich bete mit dir und ich bete für dich und ich helfe dir tragen und ich helfe dir gehen in diesen Dingen. Das Gebet der Gemeinde hat Kraft. Das hat Kraft. Und wir haben das selber viele Male erlebt in Bezug auf unseren Sohn. Unser Sohn hat einen sehr schweren Herzfehler und sein ganzes Leben am Anfang war ständig in Gefahr. Es war immer schwierig und er war immer zwischen Leben und Tod. Und wir haben in dieser Zeit gemerkt, dass Geschwister für uns gebetet haben, dass die Gemeinde für uns gebetet haben. Und das hat uns so eine Kraft gegeben. Das hat uns so auferbaut und es hat, ich will es mal so sagen, auch unseren Sohn am Leben erhalten. Wir sollten niemals unterschätzen, was das Gebet der Gemeinde zu bewirken imstande ist. Und dann gibt es auch so ein Standhalten im Leib Christi. Und immer wenn ich über das Tag- und Nachtgebet nachdenke, dann sehe ich das so vor mir, dass wir auch hier an dem Ort, wo wir sind, ein Bollwerk errichten gegen die Pläne und gegen die Ziele des Feindes. Und dass wir sagen, wir halten Stand. Wir halten Stand. Weiter wird von ihm gesagt, und das gefällt mir sehr gut, er räumte unter den Philistern auf. Ja. Also der ist nicht in deren Zelte gegangen und hat gesagt, ey, also heute Morgen hast du das Bett nicht gemacht, komm, ich mach dir das mal oder so. Oder wie sieht denn deine Rüstung wieder aus? Alles glatt ziehen oder so, sondern der ging hin und räumte unter ihnen auf. Das heißt, er ging hin und überwältigte sie und besiegte sie. Und das bedeutet, das heißt nichts anderes, dass wir im Gebet bestimmte Situationen zurückbringen in eine göttliche Ordnung. Wir räumen geistlich auf, wir bringen Dinge, die schief und krumm sind. Da, wo Menschen nicht unterscheiden können zwischen rechts und links, so wie damals in Ninive, bringen wir Dinge zurück in eine göttliche Ordnung durch unser Gebet. Wir manipulieren nicht Menschen, aber wir bringen etwas vom Himmel auf die Erde in Bezug auf eine göttliche Ordnung, was eine Auswirkung haben wird auf unser Umfeld und auch auf unser Land. Er räumte unter den Philistern auf und wir räumen im Gebet geistlich auf. Wir stellen die von Gott gewollten Verhältnisse wieder her und wir halten dem Feind nicht nur stand, sondern wir drehen das um. Und ich will mal so sagen, ganz egal, wie deine Gebetsschicht im Tag- und Nachtgebet aussieht, ganz egal, ob du Fürbitte tust oder Anbetung, Lobpreis, ob du auf dem Boden liegst, ob du Gebet mit dem Wort machst, in Sprachen betest oder Fürbitte tust, ganz egal. Wir bringen durch unser beharrliches Gebet ein Statement in die geistliche Welt, in die unsichtbare Welt. Wir bringen ein Statement und wir bringen zum Ausdruck, indem wir sagen, Gott sitzt auf dem Thron und es gibt keinen anderen Gott außer unserem Gott. Und wir sind hier, weil Gott uns berufen und befähigt und bevollmächtigt hat. Und aus diesem Grunde beten wir, aus diesem Grunde machen wir das überhaupt. Und das ist ein Statement in die unsichtbare Welt. Das ist ein Statement, das der Feind hört und hören muss. Und wir tun dies beharrlich, beständig und wir hören nicht zu früh auf. Ein weiterer Aspekt in seinem Dienst, in seinem Kämpfen war, als er unter den Philistern aufräumte, heißt es hier, da erlahmte sein Arm und seine Hand krampfte sich um den Schwertgriff zusammen. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang. Da denken wir natürlich sofort daran, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort? Ich glaube, dass der Herr uns das Wort Gottes nochmal ganz neu in die Hand geben will. Dass wir mit einer Bestimmtheit und mit einer Entschiedenheit stehen, dass es uns manchmal so vorkommt, als ob das Wort Gottes sich an unserer Hand klebt. Dass wir gar nicht anders können, als mit dem Wort Gottes voranzugehen. Und das Interessante bei diesem Mann ist, der ist nicht hingegangen und hat irgendwie gesagt so, oh, aua, ja jetzt, oh, guck mal, ich habe auch schon Blasen an der Hand. Ja. Ich muss mal eine Pause machen. Ich gehe mal eben zum Physiotherapeuten, um meinen Schwertarm behandeln zu lassen. Ja. Und wenn ich da fertig bin, gehe ich noch zum Waffenschmied und dann lasse ich noch mal so die Griffposition meines Schwertes neu einstellen, um dann noch effektiver, geschmeidiger schwingen zu können. Und dann überhaupt, ich ruhe mich jetzt mal aus, nehme noch ein paar Energy-Drinks zu mir und morgen mache ich dann irgendwie weiter. Sondern der kämpfte weiter, obwohl er Schmerzen hatte. Der machte weiter, obwohl er einen Krampf in der Hand hatte, obwohl sein Arm lahm geworden ist. Er verstand, dass das der Zeitpunkt Gottes war, wo er durch musste, wo er stehen bleiben musste, wo er nicht aufgeben konnte, auch trotz objektiver Schmerzen und Hindernisse. Und so wird es auch in unserem Tag- und Nachtgebet sein. Christoph hat das gesagt, es wird Zeiten geben, wo es herrlich ist. Und um ehrlich zu sein, das ist meine Erwartung, dass das die überwiegende Zeit so sein wird. Dass wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir in den Gebetsraum reinkommen, dass wir erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Güte Gottes, mit der Liebe Gottes. Das erwarte ich wirklich. Aber es wird auch Zeiten geben, wo unser Gebet eben okay ist, ja? Wo wir beten und sagen, war okay. Und dann wird es Zeiten geben, wo Treue gefragt ist. Und das werden Zeiten sein, wo dir dein Arm wehtut. Das werden Zeiten sein, wo du hundemüde bist, wenn du die Nachtschicht betest. Das werden Zeiten sein, wo du müde bist, wenn du gebetet hast und morgens noch zur Arbeit gehst. Das werden Zeiten sein, die dich was kosten, wenn du in der Mittagspause von deinem Job gehst und in den Gebetsraum gehst, um dort noch zu beten. Das wird dich etwas kosten. Und es wird nicht immer angenehm sein, nicht immer einfach sein. Es wird uns etwas kosten, die Nacht hindurch zu beten. Aber Beharrlichkeit und das Dranbleiben wird einen großen Segen haben. Und ich sage gleich noch mal etwas dazu, von dem ich auch glaube, was der Herr für uns tun wird. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es nicht immer so ganz easy sein wird. Nicht immer. Der Herr mutet uns ja auch in unserem persönlichen Gebet und in unserem Leben öfter zu, dass wir einfach an seinem Wort, an seinem Willen, an diesen Dingen dranbleiben und nicht aufhören und nicht weggehen. Und es braucht manchmal längere Zeit, auch wenn es schwierig, auch wenn es unangenehm ist. Ich glaube, dass der Herr uns ermutigt und uns auch ein Stück weit zumutet, dass wir kämpfen, bis unsere Hand am Schwertgriff kleben bleibt. Auf eine gute Art und Weise. Ich möchte auch sagen, das musst du auch nicht immer tun. Also es gibt auch so liebe Geschwister, die sind so wie der geistliche Terminator, ja, die sind immer irgendwie im Angriffsmodus und da wird alles gebunden und wenn es gebunden ist, dann wird es wieder gelöst und hinter jedem Busch sitzt noch ein Dämon und so weiter. Davon ist hier nicht unbedingt die Rede, ja, du verstehst mich, wie ich das meine. Es gibt Zeiten, wo wir kämpfen müssen, absolut richtig, wo wir durch müssen, wo wir nicht nachgeben können und wo wir auch dem Feind nicht nachgeben können, aber das kann nicht immer so sein und es wird nicht immer so sein. Wir sind nicht dazu gerufen, irgendwie ein Leben zu führen, was ständig in einer Anspannung ist, was womöglich noch geprägt ist von einer Angst vor dem Feind oder wo wir nur auf den Feind schauen. Unser Augenmerk, unser Blick geht in erster Linie zu Gott. Und wenn wir aus der Gegenwart Gottes, aus der Beziehung zu Gott heraus uns aufmachen und eintreten in den Kampf, dann ist das etwas ganz anderes. Dann trittst du mit einer ganz anderen Autorität und Selbstverständlichkeit auf, weil du weißt, mein Gott hat mich dazu befähigt und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu tun. Es ist nicht immer der Zeitpunkt, aber manchmal und dann müssen wir es tun. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Ich will das auch mal sagen, so ihr lieben Eltern, schaut auf die Entwicklung eurer Kinder. Es gibt Zeiten in dem Leben eurer Kinder, wo ihr als Eltern das Schwert ergreifen müsst. Wo ihr sagen müsst, okay, jetzt ist die Zeit aufzustehen. Wo wir nicht hingehen können und sagen, ach, irgendwie, das wird schon alles laufen mit meinen Kindern und ich lasse sie das alles selber entscheiden und irgendwie haben die auch eine Beziehung zum Herrn. Es gibt Zeiten, wo wir als Eltern aufstehen müssen und sagen müssen, ich stelle mich vor meinen Sohn, ich stelle mich vor meine Tochter und ich höre nicht auf, in diesem Punkt zu beten, bis die da durch sind. Wir sehen es an vielen Punkten der Entwicklung unserer Kinder, dass es immer wieder solche Zeiten gibt, wo der Feind auch ganz bewusst eingreifen will. Und da ist es nicht die Zeit, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich warte mal ab, wie alles wird. Ich bin total dankbar, dass ich eine betende Mutter habe. Die ist fast 80 und die betet, würde sagen, fast jeden Tag für uns. Und wir haben betende Schwiegereltern, von denen wir wissen, dass die für uns einstehen im Gebet und wo wir auch spüren, dass auch in den herausfordernden Zeiten unseres Lebens die hinter uns stehen. Das ist so wichtig und so wertvoll, dass wir als Eltern das verstehen. Okay, zurück zum Thema unseres Tag- und Nachtgebets. Der Dritte im Bunde, die Zeit wird langsam knapp, der Dritte im Bunde war Schammah. Schammah, der Sohn von Age. Und von ihm wird gesagt, als die Philister auf dem Linsenfeld standen und gegen die Israeliten kämpften und die Männer Israels flohen, da stellte er sich mitten auf das Feld, hielt Stand und schlug die Philister zurück. Hier sehen wir auch wieder so ähnlich wie bei den Männern davor. Er erkannte die strategische Wichtigkeit dieser Schlacht. Er wusste, jetzt kommt es drauf an. Und er hielt nicht nur dem Angriff der Philister stand, sondern er schlug sie auch zurück. Also er blieb nicht nur einfach stehen, sondern er ging auch voran und er sagte, zurück mit euch. Er trat auf das Linsenfeld und proklamierte, dieses Land gehört mir. Dieses Land gehört dem Volk Israel. Dieses Land gehört meinem Gott und ich gehe hier nicht weg. Und er drängte und drückte die Feinde zurück. Und auch wir müssen in bestimmten Lebenssituationen uns nicht nur hinstellen und den Angriffen des Feindes widerstehen, sondern das Land, das rechtmäßig uns gehört, das Gott uns gegeben hat, in Besitz nehmen und demonstrativ in Anspruch nehmen. Bestes Beispiel dafür ist Heilung. Wenn du gestern Abend hier warst und du hast für dich für Heilung beten lassen, dann kannst du sicher sein, dass der Teufel irgendwann kommt und sagt, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Guck mal, tut doch schon wieder weh. Ach, guck mal, da kommen doch diese komischen Symptome wieder. Und das ist die Zeit, wo wir aufstehen und sagen, nein, ich habe empfangen, ich habe etwas von Gott empfangen, für mich wurde vielleicht sogar gebetet, ich habe gehört, dass Gott und gespürt, dass Gott etwas an mir getan hat und ich bleibe auf diesem Land stehen. Und ich lasse mich davon nicht beeindrucken, Feind, was du zu mir sagst oder was du an Symptomen oder Lügen oder irgendwas gegen mich bringst. Das bedeutet, dass wir dem Feind, dem Satan, den Dämonen entgegentreten und dem Glauben an die Verheißung Gottes für unser Leben proklamieren und sagen, Teufel, dieses Land, dieser Bereich in meinem Leben, der gehört mir und ich gehe hier nicht weg. Ich stehe auf dem Wort Gottes. Und wir brauchen diese Haltung und dass wir in diesen Dingen feststehen, dass wir uns nicht beeindrucken lassen. Und das gilt für viele andere Bereiche unseres Lebens auch. Wenn es um Finanzen geht, ja, wir machen den Finanzkurs. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Das ist total super. Das sind Bereiche, wo wir feststehen müssen, wo wir dem Feind keinen Raum geben können und dürfen und wo der Herr auch mit uns ist. Und gleiches gilt für unser Tag- und Nachtgebet hier in der Gemeinde. Das Tag- und Nachtgebet ist eine andauernde Aussage und Ansage an den Feind, dass dieses Land unserem Gott gehört. Der Bereich, wo wir als Gemeinde sind, gehört Gott. Dieser Ort hier gehört Gott. Dieser Stadtteil gehört Gott. Die Menschen, die hier leben, gehören Gott. Unsere Stadt Berlin gehört Gott. Unser Land gehört Gott. Europa gehört Gott. Das ist eine dauernde Aussage und Ansage, die wir in unserem Tag- und Nachtgebet tun. Und wir stellen uns in unseren Gebetssessions auf dieses Land und wir bleiben beharrlich darauf stehen. Paulus hat für die Epheser gebetet oder hat sie herausgefordert und hat gesagt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es geht um das Stehenbleiben. Beharrlichkeit hat etwas damit zu tun, alles auszurichten, was der Herr uns aufgetragen hat, und dann an diesem Ort stehen zu bleiben. Und wir müssen ganz klar sehen, der Feind wird dieses Feld nicht freiwillig räumen. Er gibt Menschen nicht freiwillig heraus. So wie wir das vorhin von der Frau gehört haben, die vielleicht 20 Jahre für ihren Mann gebetet hat. Der Feind wird es nicht herausgeben. Wir können es nur erreichen, wenn wir beharrlich im Gebet dagegen anstehen. In einer anderen Übersetzung heißt das, dass der Schammer den Philistern, dass er sie nicht nur zurückgedrängt hat, sondern dass er ihnen dieses Feld sogar entriss. Und ich glaube, dass wenn wir beten, wenn wir in unserem Tag- und Nachtgebet voranschreiten, dass wir dem Feind Land entreißen werden. Land in Form von Menschen, in Form von Einfluss, in Form von einer geistlichen Atmosphäre und dass wir eine Veränderung sehen werden. Und jetzt sagst du vielleicht, oh Mann, das hört sich nach ganz viel Mühe und Willensentscheidung und Krampf und schwer und oh, jetzt muss ich mich entscheiden und ich will ja, aber ich bin so müde und so weiter. Vielleicht fragst du dich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so schaffen werde mit dieser Beharrlichkeit. Ich bin vielleicht gar nicht so ein Typ, dass ich so beharrlich bin. Ich möchte dir sagen, schau dir diese drei Helden an. Das, was die getan haben, war total übernatürlich. Nichts von dem, was sie getan haben, konnten sie aus ihrer eigenen Kraft tun. Der eine hat 800 Philister auf einmal besiegt. Ich meine, die Philister, das waren nicht irgendwelche Lutschpuppen, die auch mal gegen Israel irgendwie kämpfen wollten, so hey, jetzt sind wir auch mal hier oder so, sondern das waren ausgebildete Kämpfer. Jedes Mal, wenn ich über die Philister irgendwas lese, dann denke ich, die haben nur gekämpft. Die haben gar nichts anderes gemacht, als nur gekämpft. Entweder hatten sie befestigte Städte oder haben gekämpft, ja, also oder beides. Und die konnten das nur auf übernatürliche Art und Weise tun. Die konnten nur in der Kraft Gottes vorangehen und nicht aus eigener Kraft. Und so wird es auch bei uns sein. Diese drei Männer taten Dinge, die rein menschlich gesehen unmöglich waren. Das war übernatürlich. Oder allein, das will ich noch kurz erwähnen, wir lesen manchmal so die Geschichte von David und Goliath. Das ist so eine Kindergottesdienstgeschichte, ne? Aber wenn du dir das mal genau zu Gemüte führst, Goliath, man schätzt, dass Goliath etwa 3 Meter groß war. Dagegen bin ich ein Zwerg. Verstehst du? Das war ein Riese. Damals waren die durchschnittlichen Männer so 1,65 Meter groß. Der war fast doppelt so groß. Und dann hatte der nicht irgendwelche Fadenarme, sondern der Kerl war wahrscheinlich muskelbepackt. Sein Panzer, heißt das, der wog ungefähr 50 Kilo. Ja, wie zwei Zementsäcke, vorne ein, hinten ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zementsäcke gekauft hast. Ich wundere mich immer, wie schwer die Dinger sind. Ja, und kriegt die kaum ins Auto rein. Und der trug die mit sich herum in seiner Rüstung. Und da hat er einen gehabt, der musste sein Schild tragen. Ich will gar nicht wissen, wie viel der gewogen hat. Der hatte wahrscheinlich nichts anderes zu tun, als nur den Schild zu schleppen vor dem Goliath. Und sein Speer, der vorne die Spitze seines Speeres wog, etwa 6 Kilo. Nimm mal 6 Kilo und schmeiß die mal durch die Gegend. Mein lieber Schwan, das war übernatürlich, übernatürlich, was diese Männer taten, übernatürlich, was David tat. Und genauso übernatürlich wird es bei uns sein. Wenn du dir die Namen dieser drei Helden anschaust, das ist auch herrlich, Jishbaal oder Josheb Baschebet bedeutet so viel wie in Ruhe wohnend. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Die Feinde kannten den und dann standen die auf dem Schlachtfeld und haben geguckt und gesagt, wer kommt, wer naht sich da? Es ist in Ruhe wohnend. Ach du Schande, nix wie weg. Ja, so. In Ruhe wohnend kommt. Wir müssen uns zusammenreißen, Jungs. Nur Mut, in Ruhe wohnend wird uns gleich begegnen. Ja. Aber das ist für mich so eine prophetische Aussage. Wir werden in der Ruhe Gottes wohnen und diese Schlachten auf diese Art und Weise schlagen. Wir werden, wenn wir in den Gebetsraum hineinkommen, in die Ruhe Gottes eintreten und von dort heraus die Dinge tun. Und die Namen der anderen von Eliasa, Eliasa, Gott hat geholfen. Schamma, der Herr hat gehört. Gott wird uns in diesen Zeiten helfen. Er wird hören. Wir werden in seiner Ruhe wohnen und die Dinge auf übernatürliche Art und Weise tun oder gar nicht. Amen. Amen. Und Beharrlichkeit, und damit will ich schließen, wenn du jetzt immer noch nicht überzeugt bist, ja. Beharrlichkeit hat einen großen Segen. Wir lesen das in dem Beispiel von Eliasa. Hier heißt das, dass Gott auf diese Art und Weise dem Volk Israel einen großen Sieg schenkte. Und auch das ist, was ich erwarte. Ihr Lieben, wenn wir das gehört haben, was Johannes Hartl, Lou Engel und auch viele andere Leiter sagen, wir erwarten einen großen Sieg für unseren Gott. Wir erwarten einen großen Sieg für unseren Gott. Und zweitens heißt es hier, sein Beispiel ermutigte die Männer Israels wieder vorzurücken. Ich glaube, dass unser Gebet, dass unser Engagement, dass auch das, was viele andere tun, dass das wiederum andere Christen ermutigen wird, sich mit einzuklinken und mit voranzurücken. Ihr Lieben, manche Leute müssen irgendwie die Ersten sein, die bestimmte Dinge tun. Und Geschwister in anderen Nationen sind uns schon weit voraus in dem Punkt. Und wir werden ermutigt durch ihr Beispiel und wir klinken uns ein. Und vielleicht werden andere durch dein Beispiel ermutigt, wenn sie hören, was du betest im Tag- und Nachtgebet. Oh, das ist ja interessant. Hey, ich will das auch. Ich will auch Teil dessen sein. Ich will mich auch in diesen Strom hineinbegeben. Wir werden andere ermutigen, vorzurücken. Halleluja. Und schließlich und endlich, als dann die Männer von Israels wieder vorrückten, gab es nur noch die Beute einzusammeln. Das gefällt mir. Es gab nur noch die Beute einzusammeln. Und was ist die Beute? Die Beute sind Seelen. Die Beute sind Menschen. Menschen, die Gott bisher noch nicht kennen. Die Beute sind Seelen für unseren Gott. Wir werden eine Ernte einsammeln. Wir werden eine Ernte einbringen für unseren Gott. Halleluja. Amen. Darf das Lobpreisteam nach vorne bitten? Kommt doch und lass uns kurze Zeit des Lobpreises noch haben. Und ich möchte mit uns zusammen nochmal beten. Ich habe das mehrere Male gesagt. Ich glaube, dass das eine strategisch entscheidende Zeit ist, in der wir leben. Und dass jetzt die Zeit ist, sich zu entscheiden, sich in diesen Strom hineinzubegeben und sich einzuklinken. Und ich glaube, dass es auch für die Gemeinde, für die Kreative und für dich in dieser Gemeinde entscheidend ist, wie du dich in dieser Sache positionierst. Ich will überhaupt keinen Druck oder sowas auf dich legen, aber es ist, wie ich vorhin sagte, es gibt Zeitpunkte, wo wir einfach einsteigen müssen, wo wir nicht mehr warten können, wo wir nicht sagen können, oh, ich schaue mal oder vielleicht später oder nächstes Jahr oder so. Und ich will dir Mut machen, auch wenn du vielleicht jetzt nicht aktiv an dem Tag- und Nachtgebet teilnehmen kannst, auch wenn du sagst, hey, aus bestimmten Gründen geht das jetzt nicht oder so, will ich dich trotzdem ermutigen, dass du dich mit deinen Geschwistern geistlich in dieser Sache eins machst. Dass du dich eins machst und sagst, okay, Gott, ich stimme darin überein. ich stimme darin überein und ich unterstütze meine Geschwister, vielleicht auf andere Art und Weise, wo auch immer das geht, aber dass wir als Gemeinde hier die Entscheidung treffen, Gott, wir gehen in das hinein, was du uns gegeben hast. Und das ist eine Entscheidung von uns allen. Das ist nicht nur eine Entscheidung der Beter oder der Gemeindeleitung oder so, das ist eine Entscheidung von uns allen, die wir als ganze Gemeinde tragen. Etwas, was wir als ganze Gemeinde tragen. Und wir werden auch die Segnungen als ganze Gemeinde davon erleben und erfahren. Das ist auch völlig klar. Und deswegen lasst uns als ganze Gemeinde dort hineintreten und sagen, Herr, hier sind wir und wir gehen hier nicht mehr weg. Und auch wenn ich selber jetzt noch nicht beten kann, ich mache mich trotzdem eins in diesem Anliegen. Lasst uns doch zusammen aufstehen und dafür einfach noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Kairos, in dem wir leben. Herr, danke für deine Güte, für deine Gnade, Herr. Danke, Herr, dass du so klar geredet hast, Herr, dass du Geschwister aufgerufen hast, ermutigt hast, Herr. Herr, dass du solche Dinge initiierst, Herr, wie dieses 30-tägige Fasten, Herr. Dinge wie das Tag- und Nachtgebet, Herr. Dinge wie das Gebetshaus in Augsburg und an vielen anderen Orten, Herr, wo du Geschwister gerufen hast, Herr. Und wir sagen heute Morgen, Herr, wir sagen an diesem Tag, Herr, wir wollen uns als Gemeinde in diesen Strom mit hineinbegeben, Herr. Herr, wir wollen uns mit einklinken in das, was du in diesem Land tust, Herr. Herr, und wir erwarten, Herr, dass wir eine Ernte einbringen werden, Herr. Herr, eine Ernte zu deiner Ehre, eine Ernte deines Namens, Herr. Halleluja. Herr, und ich bitte dich, Herr, für die Geschwister hier in der Gemeinde, die sich entschieden haben zu beten, Herr. Herr, die schon Teil des Tag- und Nachtsgebets sind. Herr, dass du sie auf eine besondere Art und Weise ermutigst. Herr, dass du schon jetzt, Herr, mit dieser übernatürlichen Kraft, mit dieser übernatürlichen Befähigung auf sie kommst, Herr. Herr, dass du sie schon jetzt an die Hand nimmst, Herr. Herr, dass sie sind wie die Rennpferde in der Box, Herr. Dass sie es gar nicht mehr erwarten können, in das hineinzutreten, was du vorbereitet hast, du Gott. Herr, ich bete für Segen, Herr, für die, die sich entschieden haben, mitzubeten, Herr, dass sie das auf vielfältige Weise schon jetzt erfahren, Herr. An Ermutigung, Herr, an Versorgung, Herr, an Zeit, Herr, an Möglichkeiten, an Babysittern, an finanzieller Versorgung, an Autos, was auch immer sie brauchen, Herr, dass dieser Segen auf sie kommt, Herr. Herr, und ich bete, Herr, ich bete für die, die noch unentschlossen sind, Herr, die vielleicht auch ängstlich sind, Herr, die das vielleicht auch noch nicht so kennen oder so, Herr, dass du sie auch ermutigst, Herr, dass du mit deiner Liebe kommst, Herr, dass du mit deiner Freundlichkeit kommst und mit der Werbung deines Heiligen Geistes kommst, dass wir uns einbinden lassen in diesen Strom, in den Strom dessen, was du vorhast, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Ich will das nochmal sagen, ich habe das wirklich so gerade empfunden, dass der Herr so im Vorfeld schon Segen austeilen möchte. Dass der Herr im Vorfeld Segen austeilen möchte auf eine besondere Art und Weise. Und dass der Herr so wie wirbt um uns, dass er sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Dir wird nichts weggenommen werden. Dir wird nichts entrissen werden. Du wirst nichts opfern müssen auf eine harte, schwierige Art und Weise, sondern ich bin bei dir, ich stehe an deiner Seite. Ich gehe mit dir hinein in diese Gebetszeiten, ich gehe mit dir hinein in diese Sessions und ich werde dich dahin durchführen. Und ich gebe dir im Vorfeld meine Schätze und meine Reichtümer. Ich gebe dir im Vorfeld all das, was du brauchst, als Ermutigung, einfach weil ich dich lieb habe. Und empfang das gerade jetzt, was auch immer das ist, was du brauchst, empfang das jetzt, ganz egal, was das ist. Wenn das Gesundheit ist, dann nimm Gesundheit. Wenn du sagst, oh, das fällt mir so schwer, aufzustehen und zu beten, dann nimm diese Munterkeit, die der Heilige Geist hier vermitteln will. Wenn du sagst, ich brauche ein Auto, um in der Nacht hierher zu kommen, weil keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, empfang das jetzt, empfang das jetzt. Setz das frei in dem Namen Jesus. Empfang das jetzt. Die Fenster des Himmels sind offen über dir und der Herr gibt dir mehr als genug. Er gibt dir mehr als genug. Wenn du Babysitter brauchst, die sind da. Der Herr sagt, da sind Leute, die dich unterstützen. Die kommen jetzt in dein Leben hinein. Die sind schon da, die habe ich schon beordert, um an deiner Seite zu stehen. empfange das. Und wenn du Gesundheit brauchst, weil du gebeutelt bist, mit Kopfschmerzen, mit Schwäche, mit Kreislaufproblemen, empfang das jetzt. Der Herr sagt, ich rüste dich aus, um meinen Dienst zu tun. Ich rüste dich aus. Ich rüste dich aus, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Halleluja. Herr, und wir empfangen das, Herr. Und wir sagen als Gemeinde, Herr, hier sind wir. Und wir treten in das hinein, was du geplant hast für uns, Herr. Was du geplant hast für die Gemeinde, was du geplant hast für diesen Stadtbezirk, was du geplant hast für unser Land. Herr, wir wollen Teil dessen sein. Wir klinken uns ein, Herr, wir wollen Teil dessen sein. Wir wollen Teil dessen sein, Herr. Und danke für dein Erbarmen, danke für deine Gedanken über unser Land, Herr. Das ist so gut. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Halleluja, Halleluja.
Herr, wir danken dir, dass du ein vollkommener und herrlicher, glorreicher Vater bist. Und im 1. Petrus 5, wo Kai vorhin zitiert hat, dass wir widerstehen und stehen sollen, da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus und zum Tag- und Nachtgebet, füge ich ein, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Und Herr, wir danken dir, dass das die Wahrheit ist. Wir danken dir für das Wort von Kai. Vielen Dank, Kai. Lass uns Kai mal einen Applaus geben. Danke für dieses Wort, was uns als Gemeinde anspricht. Und Herr, wir sagen, so sei es. Uns geschehe nach deinem Wort. Uns geschehe nach deiner Gnade. Und wir danken dir, dass du in uns und durch uns vollbringst, was für dir wohlgefällig ist. Amen. Amen. Der Gottesdienst ist an dieser Stelle vorbei. Wir haben am Anschluss immer ein Gebet vorne. Diejenigen, die mitbeten, ihr könnt euch gerne schon aufstellen. Wenn ihr eine Not habt, wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr gestern nicht da wart, wenn ihr ein prophetisches Wort braucht, wenn ihr reagieren wollt auf das, was ihr gehört habt. Vielleicht bist du auch hier und dein Leben gehört Jesus noch gar nicht. Wir können, Gott dringt nicht und presst in dein Leben hinein, sondern er wirbt dich, er umwirbt dich. Und wenn du in deinem Herzen spürst, ich möchte auf Gott reagieren, ich möchte ein Leben mit Gott leben, dann wartet Gott auf eine Antwort, die du ihm gibst. Wenn das dich betrifft und du es spürst in deinem Herzen, vielleicht weißt du gar nicht um die Details, komm gern nach vorne. Alle, die hier beten, die wissen genau, was zu tun ist. Die wollen mit dir beten, die wollen dich segnen. Ich werde draußen stehen. Nach so einer Predigt kann man eigentlich gar nicht bei mir, nicht bei mir vorbeikommen und sagen, ich übernehme auch noch eine Stunde. Ihr wisst bei uns, keiner guckt da drauf, da ist kein Druck, keine menschliche Erwartung. Aber wenn ihr spürt, dass Gott zu euch spricht, kommt, wir haben eine Schicht noch von am Dienstag von 0 bis 3, eine von diesen 14 Nachtschichten, wo Gott Gewaltiges tut. Das ist wie ein Schatz, da ist eine Perle frei geworden. Du kannst zugreifen. Esther wird vielleicht einen Augenblick mit mir draußen stehen, die jahrelang in verschiedenen Gebetshäusern mitgearbeitet hat, mitgedient hat. Die kann euch ermutigen, die beantwortet Fragen, die kennt solche Zeiten. Sie wird mich unterstützen jetzt in der Arbeit, werden wir das aufbauen. Kommt gerne zu uns, stellt Fragen, tragt euch ein. Es gibt noch eine Woche ungefähr, wo wir die Leute sammeln. Diejenigen, die merken, ihr seid drin und wollt euch rausstreichen, auch das ist noch möglich. Wobei diejenigen, die das, glaube ich, betroffen hat, haben mir geschrieben. Und ihr anderen, ich wünsche euch eine glorreiche Woche. Kommt gern hier zum Gebet, bleibt gern hier sitzen. Hier behalten wir noch eine Atmosphäre so von Gebet und Anbetung. Und Herr, wir befehlen dir diesen Tag und die Woche, die vor uns liegt, wir befehlen sie dir an. Herr, wir lieben dich und wir begehren dich und deine Gegenwart, dein Reden, dein Sprechen, deine Nähe. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der mit uns geht. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser Freund bist, dass du der bist, der uns hilft in allen Dingen des Lebens. Und ich segne euch mit der Nähe Gottes, mit seinem Zuspruch und mit dem Schutz des Allerhöchsten in seinem gewaltigen Namen. Amen.